Wir haben eine neue Predigtreihe, Eroberer. Und ich habe meine heutige Predigt, weil es die erste Predigt ist, ist es immer ein bisschen Fundament legen. Es gibt 4 verschiedene Prediger, also in den nächsten Wochen. Ich glaube, insgesamt haben wir 6 Predigten. Und es ist nicht so, dass wir alles aufeinander abgestimmt haben, sondern das macht tatsächlich der Heilige Geist, das macht Gott. Und ich habe die ehrenwerte Aufgabe, die erste Predigt zu halten. Und ich werde mehr, sag ich mal, das Fundament legen. Ich darf nochmal darauf hinweisen, ihr könnt das im Internet, könnt ihr die Predigten nachhören. Ich werde euch heute auch ein bisschen mit nach Hause geben, damit ihr was tun könnt oder ihr könnt es auch lassen. Und es ist gut, auf dem Weg zu sein. Und wenn wir das Thema haben, Eroberer, dann ist das irgendwo klar, da ist man auf dem Weg. Und wenn ihr das jetzt einfach so auf euch wirken lasst, Eroberer, von Gott beauftragt, ein Kämpfer zu sein. So habe ich das heute meine Predigt genannt. Dann gibt es, glaube ich, verschiedene Reaktionen. Es gibt die eine Reaktion, die sagt, ja, Jesus, mit dir will ich vorangehen, mutig und danke, dass du bei mir bist. Ich will ein Kämpfer sein für dich. Dann gibt es die Reaktion, ja, ich habe schon so oft gekämpft und so oft ist es irgendwo nicht, hat es nicht geklappt. Also ich weiß nicht, von Gott beauftragt, ein Kämpfer zu sein. Ich halte mich mal lieber zurück, damit ich mir nicht enttäuscht werde. Und die dritte Reaktion könnte sein, ein Kämpfer, ich bin schwach, ich liege gerade am Boden, ich brauche Hilfe, ich kann jetzt nicht kämpfen, erst wenn ich aufgepeppt bin, wenn die Probleme weg sind, wenn meine Krankheit weg ist, wenn alles Mögliche weg ist, dann kann ich den Auftrag Gottes erfüllen. Und so können wir sehen, dass ein bestimmter Auftrag von Gott kann verschiedene Reaktionen auslösen. Ich nenne sie einfach mal Euphorie, Frust und Depression. Und wer glaubt von euch, dass das Wort für jeden gilt? Arme hoch bitte. Ihr seid schon ein bisschen zögerlich. Ja. Gott hat kein Ansehen der Person und sein Wort gilt für jeden von uns. Es gilt auch für die nicht an ihn glauben. Es ist ein Wort, was für jeden Menschen gilt. Und dieses Wort, möchte ich am Anfang sagen, ist unabhängig von unseren Stimmungen, ist unabhängig von unserer Situation, ist unabhängig von allem Möglichen, was unser Menschsein betrifft. Und ich möchte zuerst mit uns, und das finde ich, habe ich in der Vorbereitung fand ich total interessant, Steffen hat heute schon über Abendmahl gesprochen und da geht es ja auch um das Kreuz. Und es gibt 7 Worte von Jesus am, also Worte oder Sätze, 7 Sätze von Jesus am Kreuz. Also praktisch in seinem Todeskampf gibt er uns 7 Sätze und die haben so eine Bedeutung. Es ist nicht der Kern meiner Predigt, aber ich möchte trotzdem darauf eingehen und ein Satz, den wir kennen, kommt dann praktisch in den Kern hinein. Der erste Satz war, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hängt am Kreuz, er ist verurteilt, die Menschen haben ihn bespuckt, die Menschen haben ihn gefoltert, die Menschen haben alles Mögliche mit ihnen gemacht, die haben gelästert und alles Mögliche. Und er hängt am Kreuz und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und ich möchte nur einfach sagen, das, was Jesus getan hat oder was er gesagt hat, das ist so wichtig für uns, dass wir das in uns auch aufnehmen. Das einfach, da steckt ja alles möglich drin. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vergebung, ein Hauptschlüssel im Reich Christi. Das zweite war, Johannes und Maria waren vor dem Kreuz und er hat sich tatsächlich, überlegt es einfach nur mal so, Jesus hat sich tatsächlich um die Zukunft, also um die soziale Zukunft gekümmert von Johannes und seiner Mutter. Er sagt zu Johannes, siehe deine Mutter, und zu Maria sagt er, siehe dein Sohn. Weil rein menschlich gesehen verliert Maria ihren Sohn, jetzt leiblich gesprochen. Und Johannes verliert ja auch Jesus. Und so hat er sie am Kreuz, denkt er noch drüber nach, sag ich mal, dass es ihm gut geht. Er regelt praktisch noch ein soziales Gefüge, ne, am Kreuz. Das dritte ist, zwei Verbrecher werden mit ihm, sind mit ihm am Kreuz, rechts und links. Der eine lästert und spricht im Prinzip, rette dich und rette uns. Aber er lästert über Jesus. Und der andere sagt, wenn du beim Vater bist, denk an mich. Und in diesem letzten Moment, und das ist das Persönliche, wirklich Persönliche von Gott, er ist gestorben für uns alle. Durch ihn haben wir die Rettung für uns alle. Aber selbst in diesem Moment ist der Herzschlag Gottes so deutlich. Und sagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, heute noch. Nicht irgendwie, lass uns nochmal auf dein Leben schauen, kannst du dein Leben mal korrigieren oder das und jenes. Nein, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein, weil dieser Mensch, der neben Jesus auch am Kreuz gehangen hat, hat gesehen, dass das kein normaler Mensch war, dass Jesus kein normaler Mensch war, sondern dass er der Sohn des lebendigen Gottes ist. Und im allerletzten Moment hat er diesen Rettungsanker noch geholt. Und das finde ich so stark. Das ist, man, gerade an diesem Punkt sehe ich, dass wir Menschen oft viele Bedingungen irgendwie machen, damit man zu Gott kommen kann. Also bei anderen Menschen. Sie müssen erst das noch ablegen, sie müssen das noch korrigieren, sie müssen das und jenes noch machen, um dann zu Gott kommen zu können. Aber hier sehen wir eindeutig, da ist keine Bedingung, die Gott setzt. Die einzige Bedingung ist, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Also diese Erkenntnis. Er hat es nicht gesagt, aber er hat es praktisch ausgedrückt. Jesus, wenn du beim Vater bist, denk an mich. Da war auch, ich weiß nicht, ein bisschen Zweifel dabei, aber es war einfach Hoffnung da und Jesus hat direkt gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Der vierte Ausspruch von Jesus am Kreuz war praktisch in seinem Todeskampf und das war, so empfinde ich, das war sein größter Kampf, den er auch im Garten Gethsemane hatte, das war der Moment, als Jesus für unsere Sünden gestorben ist, wo er vom Vater getrennt war. Er war mit dem Vater im Himmel zusammen. Er war mit dem Vater, als er auf der Erde war, war er ständig in Kontakt mit ihm, in seiner Wesensart als Mensch. Aber er war ständig in Kontakt mit ihm. Er hat immer gesagt, das, was Steffen auch gesagt hat, das, was er den Vater hat, was er gesehen hat, was der Vater reden wollte oder was er tun wollte, das hat Jesus gemacht. Da war eine Verbindung da, die hundertprozentig war, obwohl er Mensch war. Und das habe ich schon mal vor Wochen gesagt, das ist der Prototyp für uns, für unseren Glauben. Auch wir haben die Möglichkeit, hundertprozentig mit Gott verbunden zu sein. Wir könnten zwar sagen, okay, wir sind nicht Jesus und so weiter, das sind alles Entschuldigungen, aber wir haben die Möglichkeit, wir haben wirklich die Möglichkeit, zu 100%, sag ich mal, zum Thron Gottes vorzustoßen und die Nähe zu suchen. Und in diesem Moment, den er gefürchtet hat, wo er im Garten Gethsemane Blut geschwitzt hat, und ich glaube wirklich, dass es nicht nur der Todeskampf war, den er wusste, wo er, also die Schmerzen und die Folter und alles Mögliche, sondern er hat diesen Moment gefürchtet, vom Vater getrennt zu sein, und er schreit praktisch heraus, Vater, Vater, warum hast du mich verlassen? Und vielleicht ist es auch für uns ein Schrei wert, wenn wir unsere eigenen Wege gehen, wenn wir vielleicht spüren oder meinen, Gott ist nicht da, er hat uns verlassen. Das ist einfach nicht, also das ist in unserem Leben, ist es nicht die Wahrheit. Gott ist immer da. Also wir können immer zu ihm kommen. Und Jesus hat diesen Moment, der für ihn der schmerzhafteste war, da hat er rausgeschrien. Das hat er für uns getan. Das, was er nicht kannte, das hat er für uns getan. Das war der größte Schmerz, den er hatte. Das fünfte, was er gesagt hat, mich dürstet. Als ich darüber nachgedacht habe, ist mir einfach in den Sinn gekommen, als Jesus auf der Erde war, war er Mensch. Er war Mensch. Er ist als Mensch gestorben. Er ist als Mensch anstelle von uns gestorben. Manche Richtungen, die sagen, er war Gott, also er war Gott, und Gott kann das ja locker ertragen, so ungefähr. Oder manche sagen, wenn er geredet hat, war er Mensch, wenn er Wunder getan hat, war er Gott. Also so 50% Mensch, 50% Gott. Und da gibt es die Abenteuerlisten, Richtungen und Meinungen und was dann Jesus tatsächlich gewesen ist. Aber der Ausdruck, mich dürstet, entspricht einem menschlichen Bedürfnis. Ist für mich ein Punkt, wo ich sage, Jesus ist als Mensch anstelle von mir und dir gestorben. Er war das Opfer, was vor dem Vater angenehm war, weil er ohne Sünde war. Er war in der gleichen Gestalt wie wir. Er hatte das gleiche Aussehen wie wir. Als Mensch ist er für uns gestorben. Das sechste muss ich gerade mal gucken. Genau. Das sechste war, dass er am Kreuz bewusst sein Leben, seinen Geist dem Vater gegeben hat. Ganz bewusst. Jesus hat ganz bewusst sein Leben gegeben. Er hätte alles Mögliche machen können. Er hat auch im Garten gebetet, wenn der Kelch an mir vorübergehen kann, mach es, Vater, aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehen. Er hat sich untergeordnet und er hat den Willen des Vaters getan und ganz bewusst am Kreuz, Herr, in deine Hände übergebe ich meinen Geist. Und das siebte ist das, was wir kennen. Also was wir auf jeden Fall kennen, ist der Ausspruch am Ende, die letzten drei Worte, die Jesus gesprochen hat als Mensch, ist, es ist vollbracht. Das war der Moment in der Geschichte der Menschheit, der alles, aber wirklich alles verändert hat. Kein Moment vorher und nachher kann diesem Moment irgendwie, ich sag mal, das Wasser reichen. Jesus ist für uns gestorben, Jesus hat sein Leben hingegeben für uns und in diesem Ausspruch, es ist vollbracht. Auf Griechisch heißt es, ich hoffe, dass es stimmt, Klaus, Tetelestai. Okay. Im Griechischen gibt es verschiedene, also gibt es bei Wörtern immer verschiedene Bedeutungen. Das heißt zum Beispiel, wenn eine Aufgabe erledigt ist, oder es kann auch bedeuten, wenn ein Preis bezahlt ist. Es kann bedeuten, wenn ein Maler ein Bild fertig hat, dann sagt er Tetelestai. Oder auch, wenn nach einem Kampf der Gegner besiegt ist. Dieses Wort Tetelestai, es ist vollbracht. Und mit diesem es ist vollbracht hat Gott praktisch, das war der Beginn einer neuen Schöpfung im Prinzip. Das war der Beginn, sag ich mal, dass wir Menschen zu Jesus kommen können. Die Trennung, die zwischen dem Menschen und Gott, dem Vater, oder zwischen Menschen und Gott gewesen ist, die hat Jesus aufgehoben. Und dieses es ist vollbracht gilt für jeden. Und das, wenn wir auf das Thema kommen, Eroberer, dann ist es ganz wichtig oder ist es normal, dass wenn ich irgendetwas erobern will, dann komme ich irgendwo her und gehe in was Neues hinein. Das heißt, ich komme irgendwo her, ich sage mal das Alte und ich gehe hinein in das Neue. Und warum ich das so sehr betont habe jetzt mit diesem Es ist vollbracht, ist, dass jeder, der Jesus annimmt, und im 1. Johannes steht es ganz klar, so viele ihn annahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Die nicht aus dem Geblüt, das heißt irgendwie aus dem Adelsgeschlecht oder aus dem Fleisch oder aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Das heißt, wenn wir Jesus annehmen, dann schenkt uns Gott diese neue Geburt. Es ist nicht das, was wir bewirken oder auf irgendwas, worauf wir uns beruhen könnten, Gott sei Dank, sondern es ist sein Werk. Er sagt, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Es ist zwar eine Antwort von uns irgendwo. Jesus, bitte nimm mein Leben in deine Hand. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist, dass du deine Sünden für mich, dass du dein Blut für mich vergossen hast, zur Vergebung meiner Sünden. Und das ist schon eine Antwort, aber diese Antwort ist echt in einem Raum der Gnade geschehen, die nur Gott geben kann. Der natürliche Mensch kann eine solche Antwort nicht geben. Jeder von uns, der diese Antwort gegeben hat, weiß das, dass es nicht aus dem Verstand gekommen ist, nicht aus irgendeiner Überlegung, nicht aus einer Abwägung von allem Möglichen, sondern Gott hat das geschenkt. Und mit diesem Annehmen von Jesus, das, was er getan hat am Kreuz, bekommen wir eine neue Identität. Und diese Identität ist die Grundlage unseres christlichen Lebens und die Grundlage unserer Nachfolge. Viele von euch haben sicherlich schon Predigten gehört über Identität und so weiter. Aber es ist so, dass wir im Alltag immer konfrontiert werden mit einem, der uns eine andere Identität weismachen will. Es gibt eine Stimme, die je nachdem, was wir tun oder was wir machen, der will uns eine andere Identität geben. Und diese Stimme ist die Stimme des Feindes. Also es ist nicht so, dass es ist schon so, dass wir die Identität von Gott haben, aber die ist umkämpft. Und je nachdem, welcher Stimme wir wir zuhören, welche Stimme wir Raum geben, so sieht's dann letztendlich auch aus, wie wir Christus nachfolgen. Was ist jetzt nun deine oder meine Identität? Wo geht der Feind dran? Der Feind sagt zum Beispiel, du bist ein Sünder, weil du manchmal sündigst. Keiner von uns ist perfekt und jeder sündigt auch. Also wenn einer sagen würde, ich habe keine Sünde, dann würde er lügen. Und der Feind nutzt das und sagt, du bist ein Sünder. Gott sagt zu dir, du bist ein Heiliger. Von Gott bist du für gerecht erklärt. Auch wenn du manchmal sündigst, aber du bist kein Sünder mehr, du bist ein Heiliger. Das ist für unseren menschlichen Verstand schwierig zu verstehen. Und der Teufel geht immer an das Menschsein heran. Er geht immer an unser Menschsein heran. Und das ist uns manchmal in Anführungszeichen näher, weil Gott praktisch das Göttliche in uns anspricht. Versteht ihr? Gott spricht unsere andere Identität an und der Teufel spricht unser Menschsein an. Ihr kennt die Stelle, wo Jesus sagt, also ich werde nach Jerusalem, ich werde zu den Jüngern sagt, ich werde verspottet, ich werde gefoltert, ich werde gekreuzigt, aber am dritten Tage werde ich auferstehen. Das sagt er den Jüngern 3-mal. Und am Rande bemerkt, sie haben es nach 3-mal noch nicht verstanden. Aber in dem Moment kommt Petrus, der immer forschen in seiner Art war und sagt, Herr, nein, 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 das geschehe dir nicht, das darf dir nicht geschehen. Das darf dir nicht geschehen. Ob er gedacht hat, du darfst uns nicht verlassen. Oder die Jünger haben auch gedacht, dass Gott sein Reich auf der Erde aufbaut und sie dann praktisch mitregieren auf der Erde. Aber Petrus wollte ihn davon abhalten. In seiner Art halt, wollte Jesus davon abhalten. Und Jesus spricht ihn ziemlich hart an und sagt, hinter mich Satan. Denn du sinnst nicht auf das, was Gottes ist, du sinnst auf das, was des Menschen ist. Und ich möchte es einfach betonen, wenn wir manchmal gefangen sind in unserem Menschsein, hat der Teufel, ich sag mal, Möglichkeiten, wo er irgendwo andocken kann. Und unser Menschsein ist manchmal geneigt, da einfach nachzugehen. Aber unsere Kraft kommt nicht von uns, sondern unsere Kraft kommt vom Himmel und unsere Identität ist eine andere. Ich gebe euch mal um ein Eroberer zu sein, muss ich gestärkt sein, muss ich wissen, wer ich bin und noch wissen, was ich will. Und in Bezug mit Gott ist natürlich wissen, was Gottes Wille ist. Mit Sicherheit nicht alle Aussagen über unsere Identität. Da stehen noch die Bibelstellen dahinter. Es ist wirklich von Nutzen, dass wir darüber meditieren, dass wir darüber nachsinnen, dass wir Bibelverse dass wir Bibelverse auswendig lernen, egal wie alt wir sind, dass wir einfach diese Identität, die Gott jedem verheißen hat, der Christus annimmt. Das ist eine neue Identität. Und ich sag dir, egal ob du ein junger Christ bist oder ein alter Christ bist, es ist total gut, in diesem Fundament das, was Gott über dir sagt, einfach zu leben. Und das so zu verinnerlichen, dass du das nicht irgendwie ständig lernen musst, sondern dass es ganz normal ist. Dass es wie ein Reflex ist, dass du da drin leben kannst. Du bist ein Kind Gottes mit allen Rechten und Pflichten. Du bist angenommen und geliebt von Gott. Du bist gestorben und auferweckt mit Christus. Du bist ein neuer Mensch. Das Alte liegt hinter dir. Du bist ein Freund, Bruder und Schwester von Jesus. Du bist ein Teil der Familie Gottes. Du bist eins mit Christus. Du bist Teilhaber am Wesen Gottes. Du bist ein Heiliger. Du bist frei von Sünde und Verdammnis. Du bist befreit aus dem Machtbereich der Finsternis. Du bist frei von allen falschen Zwängen. Du bist Salz und Licht in dieser Welt. Du bist ein Tempel des Heiligen Geistes. Du bist ein König und Priester. Du bist ein Mitarbeiter, Zeuge und Repräsentant Gottes, Botschafter von Gott. Du bist Gottes Werkzeug, geschaffen zu guten Werken. Du bist befähigt zum Sieg. Du bist Christus, lebt in dir. Du hast Zugang zu den Reichtümern des Himmels. Du musst nicht nach den Reichtümern der Welt streben. Du musst nicht nach irgendwelchen Positionen streben. Was kann die Welt dir geben? Du hast es so schön gesagt. Es gibt nichts Kostbares als das Blut, was vergossen wurde für uns. Es gibt nichts auf der Welt, was dem gleich ist oder das wir irgendwie erlangen könnten. Egal, ob das Geld ist, ob das eine Position ist oder was weiß ich, worüber wir uns auch alle ausstrecken. Du hast alles, was du brauchst, um für Gott zu leben. Du bist begabt mit übernatürlichen Fähigkeiten. Christus lebt in dir, der Heilige Geist ist da und er ist ja derjenige, der die Dinge tut. Wir müssen ihm im Prinzip nur Raum geben. Wir müssen das verinnerlichen, tatsächlich, das ist ja im wahrsten Sinn des Wortes, verinnerlichen, dass Gott in uns lebt. Und das was ich gerade alle vorgelesen habe, das ist völlig unabhängig, wie es uns geht, was uns betrifft, was unser Menschsein betrifft, ob es uns gut oder schlecht geht, ob alles, was ist, das ist unabhängig davon. Und so können wir, jeder von uns kann darauf zugreifen. Und das ist der Grund, das ist der Grundstock, das Fundament ist Christus, worauf wir dann die Dinge erobern können, das Land einnehmen können, was Gott für uns vorbereitet hat. Gott hat mit jedem von euch einen Plan. Und manchmal fragen sich Christen vielleicht ein Leben lang, was ist denn der Plan? Wo ist denn meine Berufung? Aber ich glaube, dass wenn wir anfangen, nicht auf unsere Umstände zu schauen, sondern im Glauben zu schauen, was Gott möchte, wenn wir anfangen, von Gott zu nehmen und so zu leben, wie Jesus gelebt hat, dass er geschaut hat, was hat er den Vater gemacht? Was tut der Vater? Was denkt der Vater, als er am Brunnen gewesen ist, mit der Frau am Brunnen? Ihr kennt die Geschichte, ne? Da hatte Jesus, guckt, was will der Vater jetzt? Die Frau kommt. Ne? Das ist so verinnerlicht, reflexartig, dass er das automatisch gemacht hat, weil die Verbindung da gewesen ist. Und das ist tatsächlich für uns, ist das auch möglich. Also wenn du sagst, ich bin zu schwach oder Gott meint mich nicht und all das, was man negativ aussprechen kann und vielleicht macht es der andere, aber ich kann das nicht und so. Nein, wir haben gesagt, das Wort gilt für jeden von uns. unabhängig von jeder Situation. Und wir brauchen uns nicht zu vergleichen. Gott hat gesagt, siehe, das Alte vergangen ist vergangen, Neues ist geworden. Und wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und da sind wir berufen und begabt zu erobern. Also ein Kämpfer zu sein, nicht für unsere Bedürfnisse, nicht für unsere Rechte, sondern für das, was Gott durch uns machen will. Und das in jeder Situation. Der Teufel sagt zum Beispiel, deine Identität wird bestimmt von dem, was du getan hast. Also der Mensch lebt ja, wenn wir die Menschen beobachten, leben ja viele in der Welt, aber auch wir haben noch unsere Anteile, dass unsere Identität von dem gefüttert wird, im Grunde genommen, was wir tun. Weil denn wenn wir was tun, dann bekommen wir Ansehen, dann bekommen wir Lob und so weiter. Das ist einfach menschlich. Aber das, was du tust, bestimmt nicht deine Identität. Gott, deine Identität wird bestimmt von dem, was Gott für dich getan hat. Nicht dein Tun ist entscheidend, sondern das, was Jesus getan hat. Deine Identität wird bestimmt von dem, was die Leute über dich sagen. Nein, deine Identität wird bestimmt, was Gott über dich sagt. Das bisschen, da gibt es ja noch viel mehr, das, was auf dem Zettel steht, das sagt Gott über dich. Das ist deine Identität. Und nicht die Stimmen, die was anderes sagen will. Der Feind sagt vielleicht, dein Halten sagt dir, was du über dich selber glauben musst. Wie oft befinden wir uns in einem Loch, wenn Dinge nicht funktionieren, wenn wir Fehler gemacht haben, wenn wir gefallen sind und wir sind in einem Loch und denken, dass das, was wir jetzt getan haben oder so, dass das einen Ausfluss hat, sag ich mal, auch wie Gott über mich denkt. Das ist ein naheliegender Gedanke. Das ist menschlich. Aber nicht das, was dein Verhalten über dich aussagt, sondern das, was Gott über dich aussagt. Das ist entscheidend. Um erobern zu können, ist einmal dieser Stand wichtig. Und das Zweite ist wirklich auch wichtig, dass wir das Alte verlassen. Das, was praktisch noch dazwischen irgendwie hängt, was mich nicht in diese neue Identität reinkommen lässt. Und ich war jetzt auf einem Seminar und das fand ich echt gut. Da habe ich gedacht, das nimmst du einfach. Weil man muss ja nicht alle Dinge neu erfinden. Als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, dann zerriss der Vorhang im Tempel. Und das ist ein klares Zeichen von Gott, das konnte nur Gott machen. Also, wenn ihr Zeit habt, könnt ihr vielleicht mal nachforschen, wie der Tempel ausgesehen hat und wie schwer dieser Vorhang gewesen sein muss. Also ich habe da mal gelesen, also es gab ja zwei Vorhänge. Einmal die von dem Vorhof trennen praktisch ins Heiligtum und dann die Trennung zwischen Heiligtum und Allerheiligste, was innen drin war. Und der Tempel von Herodes war 15 Meter oder von Salomo war 15 Meter und Herodes hat noch 5 Meter, glaube ich, drauf gemacht, also 20 Meter hoch. Die Breite weiß ich nicht, aber auf jeden Fall ein immens dicker Vorhang, den, wenn der beiseite geschafft werden musste, wenn der hohe Priester einmal im Jahr praktisch ins Allerheiligste gegangen ist, dann gibt es Aussagen, dass die Pferde benutzt haben, praktisch um diesen Tempel, um diesen, Entschuldigung, diesen Vorhang beiseite zu schieben. Weil das natürlich ein dicker, hoher, das kann kein Mensch, kann diesen Vorhang zerreißen. Und dieser Vorhang, als Jesus gesprochen hat, es ist vollbracht, wurde von oben nach unten zerrissen. Auch das ist ein Zeichen, das kann kein wie soll das ein Mensch schaffen? Das ist ein Zeichen von Gott, dass der Vorhang zerrissen ist, dass der Zugang zum Allerheiligsten offen ist. Und das gilt für uns heute. Du kannst jederzeit, wenn du mit Jesus verbunden bist, du kannst jederzeit, Jesus hat den Weg frei gemacht zum Vater, du kannst jederzeit zum Vater kommen. Du kannst jederzeit zu Gott kommen. Früher konnte das nur der hohe Priester einmal im Jahr, um für die Sünden des Volkes zu opfern. Aber du kannst jederzeit zu Gott kommen. Die Frage ist, ob wir Menschen, und das ist die Frage, die du dir stellen kannst, ob wir Menschen, ich sag's nochmal, Gott hat den Vorhang beiseite geschoben, ob wir Menschen nicht neue Vorhänge wieder hinhängen. Also der Vorhang, der Weg ist eigentlich frei, aber wir hängen neue Vorhänge hin, die den Weg zu Gott versperren. Und wie könnten solche neue Vorhänge aussehen? Ein Vorhang könnte sein, deine eigene Leistung. Also, dass man nur durch Leistung, dass man nur durch die eigene Leistung zu Gott kommen kann. Ist ein Vorhang, ne? Also, es ist praktisch nur durch die eigene Leistung. Ein eigener Vorhang könnte sein Stolz. Denn den Stolzen widersteht Gott, dass dadurch der Weg zu Gott versperrt ist. Ein eigener Vorhang könnte sein Überheblichkeit. Der Mensch legt neue Regeln fest, wie man zu Gott kommen kann. Also nur wenn du das und das und das machst und das erfüllst und wenn du getauft bist und wenn du gefirmt bist und das erledigt hast, dann kannst du zu Gott kommen. Also man legt einfach neue Regeln fest. Das ist ein Werk der Menschen. Rebellion kann ein Vorhang sein. Minderwertigkeit kann ein Vorhang sein. Die Aussage, ich bin nicht gewollt, kann ein Vorhang sein. Das, was du selber über dich vielleicht aussprichst, was überhaupt nicht mit der Identität übereinstimmt, die Gott dir gibt, sondern die davon gefüttert wird, wie dein Leben bisher gelaufen ist oder was Menschen vielleicht über dich ausgesprochen haben und du sprichst es auch dann aus. Ich bin nicht gewollt. Das versperrt dir den Zugang zu Gott. Oder das versperrt halt den Zugang zu Gott. Aggression, Depression, Bitterkeit, das sind alles Vorhänge, die durch das Leben hineinkommen können und denen du Raum geben kannst halt. Bitterkeit ist eine Wurzel, die aus Unversöhnlichkeit entsteht, also wo du nicht vergeben kannst in allen möglichen Situationen. Du kannst einfach nicht vergeben. Und dann entsteht Bitterkeit. Und wir kennen das Wort. Jesus sagt, wenn ihr nicht vergeben könnt, dann kann ich euch auch nicht vergeben. Das ist ein ziemlich hartes Wort. Aber wenn wir das jetzt einfach nur so nehmen, es entsteht Bitterkeit, und Bitterkeit ist ein Vorhang, der dich nicht zu Gott durchdringen lässt. Es gibt mit Sicherheit viele, viele noch mehr. Ich habe euch die einfach mal, möchte die euch einfach mal mitgeben. Ihr könnt doch schauen, wenn ihr darüber nachdenkt und darüber betet zu Gott. Dass Gott euch eure Vorhänge noch zeigt, sag ich mal, die einfach den Weg, die Freiheit, sag ich mal, zum Vater jederzeit zu kommen, tatsächlich behindert. Nicht zum Schluss komme, möchte ich einfach nochmal festhalten, erobern, von Gott berufen, ein Kämpfer zu sein, hat mit meiner Identität zu tun. Es bringt eine Mentalität hervor, praktisch mit den Aussagen, die Gott über mich hat. Das bringt eine Stärke hervor, wo ich aufbrechen kann, wo ich nicht stehen bleiben muss in meinem Alten. Und der letzte Punkt, Intimität mit Gott, mit Jesus, dass ich zu dem Vater gehe und dass ich mir jederzeit praktisch seine Nähe suchen kann und dann von ihm empfangen kann und weitergeben kann. Also wenn ihr euch drei Wörter merken könnt, dann ist es Identität, Mentalität in dem Sinne, dass wir stark werden in unserer Identität, dass wir einfach überhaupt kämpfen können. Und Intimität ist, wenn der Vorhang, also wenn der Weg zu Gott, der ist frei. Alles, was den versperrt, ist letztendlich eine Lüge. Aber wir müssen das auch ergründen, was es tatsächlich gibt. Und ich habe das auch öfters gebetet und bete das heute noch. Wo sind die Dinge, die den Weg, der doch frei ist, einfach irgendwo aufhalten? Und ich möchte, dass Gott mich da verändert, dass ich ihm die Dinge geben kann, sodass ich weiß, dass ich Zugang habe zu ihm. Und wir haben Zugang zu ihm, und der ist frei. Gott hat uns beauftragt, Kämpfer zu sein. Das heißt, in dem neuen Leben zu leben und unseren Einfluss, den Gott auf unser Leben gelegt hat, weiterzugeben, damit Menschen zu Jesus kommen. Das ist nicht nur ein Leben hier für uns, sondern dass wir Licht und Salz sind für die Menschen. Aber das können wir tatsächlich nur, wenn wir frei sind von all den Dingen, die uns sagen lassen wollen, dass der Zugang zum Vater versperrt ist.